Geht auch. Wunderbar. Ja, hallo auch zu Hause. Schön, dass ihr alle da seid. Der Philipp, der hat uns ungefähr vor einem Monat eine Predigt gehalten und da hat er uns dieses Bild hier gezeigt von diesen Hochhäusern. Und er hat darüber gesprochen, dass so Hochhäuser ein starkes Fundament brauchen, um Stürme zu überstehen. Und dass wir auch ein starkes Fundament brauchen, in unserem Glauben, für unser Leben. Wir brauchen das auch, um Stürme und Erschütterungen zu überstehen, die zweifellos kommen werden. Durch eine kaputte Beziehung, durch Verlust vom Job, durch irgendeine krasse Diagnose, durch vielleicht plötzlichen Verlust von einem lieben Menschen, durch irgendeinen geplatzten Traum. Ich kenne das eine oder andere auch aus meinem Leben und ich weiß, dass hier auch so einige sitzen, bei denen das auch schon gehörig gewackelt hat. Und dann stellt sich raus, wie stabil das Ganze ist. Und diese Predigtreihe zum Thema Jüngerschaft und auch das, was wir vielleicht in den Kleingruppen dazu machen, das soll einfach dabei helfen, dass dieses Fundament noch mehr Stabilität bekommt. Nur wenn wir Gott in seiner wirklichen Identität kennenlernen und ihn als jemanden erfahren, der es wirklich immer gut mit uns meint, dann können wir so Glaubensstürmen standhalten. Der Philipp, der hatte gesagt, damit das geschieht, sind drei Dinge nötig. Wir müssen unseren Verstand gebrauchen, um nach Gott zu suchen. Wir müssen aber auch emotional Siege erringen und zu Wahrheiten durchdringen, um Gott in unserem Herzen wirklich zu begegnen. Und dazu ist der Faktor Zeit wichtig. So geistliche Durchbrüche, die kann man nicht erzwingen. Wir müssen darauf warten, dass Gott sie uns schenkt. Und er hat gesagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Philipp, der hat uns eine Aufgabe gegeben. Er hat uns ans Herz gelegt, mal jeden Tag 15 Minuten Zeit mit Gott zu verbringen. Hast du das gemacht? Und er hatte das hier, Hans-Peter Royer zitiert: Wenn du auf der Stelle stehst, wenn du nicht weiterkommst, dann kann ich dir eins sagen. Du liest nicht in der Bibel und hältst keine stille Zeit. Jemand hat mir nach der Predigt gesagt, das hat ihn eiskalt erwischt. Dich auch? Hier ist dieses Glaubensfundament nochmal ganz kurz, die vier Fragen, die eigentlich jede Beziehung definiert. Wer ist mein Gegenüber? Wer bin ich? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie ist unsere Stellung zueinander? Wir wollen heute über diesen ersten Teil unseres Glaubensfundaments sprechen, über unser persönliches Gottesbild, über deins und über meins, über das liebende Vaterherz Gottes. Noch kurz ein paar Gedanken dazu, bevor ich dann richtig da einsteige. Als Philipp und ich über diese Themen gesprochen haben, über diese Predigtreihe und ich mich für dieses Thema entschieden habe, das hatte ich euch schon erzählt, da hatte ich am nächsten Tag einen Brief im Briefkasten. Und da war dieser Flyer drin. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich da kurz baff war und dann habe ich mich gefreut. Es hat mich einfach bestärkt. Das war so eine schöne Bestätigung, dass das mein Thema sein soll. Und ich habe mich, glaube ich, noch nie so ausgiebig mit einem Thema für eine Predigt beschäftigt. Und ich hatte auch gar nicht den Eindruck, dass ich mich jetzt für diese Predigt vorbereite. Ja, ich merkte einfach, dass ich da Nachholbedarf habe. Und ich glaube, Gott hat das auch gewusst. Er hat nämlich auch noch durch andere Sachen, durch Kleinigkeiten mir gezeigt, dass das mein Thema ist, ja. Und ich hatte nachher so viele Gedanken, als ich die alle aufgeschrieben habe und habe die dann mal durchgegangen, da war das eine Predigt, die ging 70 Minuten, ja. Da habe ich gedacht, das kann ich euch jetzt nicht antun. Dann habe ich die runtergekürzt, bis ich bei 45 war und dann war ich aber nicht mehr glücklich damit. Dann habe ich nochmal ganz vorne angefangen, habe eine ganz neue Predigt vorbereitet und am Ende musste ich irgendwie schmunzeln, dass Gott mich zwei Predigten hat machen lassen. Und ich habe Nachholbedarf, ja. Und auch so durch kleine Hinweise hat er mich so da drauf gestoßen, ob das die Jahreslosung war und auch die Beiträge, die ich auch unter anderem hier dazu gehört habe, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, durch einen Bibelleseplan, der mir begegnet ist, den ich durchgearbeitet habe. Ganz am Ende kommt ein Hinweis auf diesen Bibelleseplan. Wenn ihr den auch machen wollt, kann ich euch empfehlen. Aber auch schon zu Weihnachten, da machen wir in der Verwandtschaft immer so ein Wichteln, ja. Jeder bereitet ein Geschenk vor und weiß auch noch gar nicht für wen. Und dann treffen wir uns alle und dann ist das so ein kleines Highlight. Da wird da so ausgelost, wer dann wem was schenkt. Und ich habe von meiner Nichte ein Bild gekriegt, in einem Bilderrahmen, dieses Bild. Und es hat mich, ich muss gestehen, erst im Nachhinein sehr berührt. Ich habe das inzwischen auch als Hintergrundbild auf meinem Handy und ich freue mich jedes Mal über diese Aussage, du bist mein. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie Gott über dich denkt? Fällt dir das schwer zu glauben, dass er dich wirklich so liebt, wie das die Bibel sagt? Gott ist ja so groß. Und er ist aber manchmal scheinbar so weit entfernt. Wie ist er wirklich? Du glaubst an ihn, aber kennst du sein Wesen? Eine der tollsten Offenbarungen in der Bibel ist, dass Gott unser Vater ist. Woran denkst du, wenn du das Wort Vater hörst? Denkst du dann an Schutz, an Fürsorge, an Wärme und Zärtlichkeit oder ruft das Wort Vater irgendwelche anderen Bilder in dir hervor? Gott offenbart sich in der Bibel als ein gütiger, als ein liebender Vater, der sich auch um das kleinste Detail in unserem Leben kümmert. Und dieses Gottesbild, das ist nicht nur wahr, das ist nicht nur schön, es ist auch wahr. Aber trotzdem scheint irgendwie jeder eine etwas andere Vorstellung von Gott zu haben. Und er verbindet vielleicht sogar auch unbewusst die Prägung durch den eigenen Vater mit Gott. Oder auch Erfahrungen mit irgendwelcher anderen menschlichen Autorität. Oder Prägung durch die Gemeinde. Kann da auch einen gehörigen Teil dazu beitragen. Gute Erfahrungen, die helfen uns, Gott zu erkennen und zu verstehen, aber schlechte Erfahrungen, die können dieses Bild auch verzerren von Gott und seiner Vaterliebe. Was hatte Gott im Sinn, als er sich die Familie ausgedacht hat? Eine Familie, die besteht aus einer Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau und in diese Beziehung werden winzige kleine Menschen reingeboren, unvollständig. Und werden dann erst ganz langsam zu Erwachsenen, zu reifen, selbstständigen Menschen. Warum hat Gott sich das so ausgedacht? Er hätte ja auch das Vervielfältigungssystem aus dem Garten Eden beibehalten können. Wie bei Adam und Eva wären wir direkt als Erwachsene zur Welt gekommen. Vielleicht lässt Gott uns deshalb völlig abhängig und hilflos in die Welt kommen, weil er durch die Einheit der Familie Eltern und Kindern seine Liebe veranschaulichen will. Als Eltern fangen wir an, so Gottes Vaterherz uns gegenüber, seinen Kindern zu verstehen. Und als Kinder sollen wir die Freundlichkeit, die Güte und die Erziehung der Eltern auch erleben als Liebe Gottes. Leider wird dieses Ideal nur unzulänglich erreicht. Was ist, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast? Mit Autorität. Viele haben unter Verletzung und Ablehnung gelitten, dass es ihnen schwerfällt, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. Es ist aber wichtig, das Wesen Gottes zu verstehen, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm dienen und wenn wir ihm ähnlich werden wollen. Und ich möchte über 6 Gebiete sprechen, in denen unser Vaterbild Gottes vielleicht durch negative Erfahrungen auch aus der Kindheit entstellt sein könnte. Und schaut doch bitte mal so auf eure Vergangenheit und achtet drauf, ob eure Beziehung zu Gott da irgendwie beeinträchtigt ist. Und ich sag einfach in meiner Predigt jetzt häufig du. Ich möchte aber ganz deutlich sagen, eigentlich meine ich mich an erster Stelle damit, ja. Aber wenn ich sage, wenn ich nur von mir spreche, dann habt ihr das Gefühl, betrifft euch vielleicht gar nicht. Und wenn ich von wir spreche, ist das auch irgendwie so allgemein. Deswegen sage ich oft du, ja. Mein aber mich genauso damit. Das erste Gebet ist die väterliche Autorität. Du hast bestimmt schon mal bei Freunden erlebt, dass du von deren Hund begrüßt worden bist. Und entweder kuscht der Hund vor dir und zittert vor Angst, oder aber er springt an dir hoch und zeigt mit aller Deutlichkeit, dass er dich mag, mit seinen Pfoten, mit seinem Schwanz und mit seiner Zunge. So ein eingeschüchterter Hund, der nicht dazu gebracht werden kann, dir zu vertrauen, der ist wahrscheinlich nicht so gut behandelt worden. Aber der Überschwängliche, der Übermütige, der dein Gesicht ableckt, der wird ganz bestimmt geliebt. Ich möchte uns jetzt nicht mit einem Hund vergleichen, aber ich denke, so ist das auch, wenn Gott sich dem Menschen nähert, wenn er sich nach uns ausstreckt. Gottes Autorität, die ist nicht hart und rachsüchtig, sondern im Gegenteil, er ist unbeschreiblich gütig. Ich erinnere mich an mein Leben als Vater gut, dass ich als Vater echt schon versagt habe, dass ich meine Kinder im Zorn schon mal angebrüllt habe oder bestraft habe. Es ist durchaus richtig, ungehorsam zu strafen, aber unsere Kinder, die sollten immer wissen, dass wir sie aus Liebe strafen und nicht aus unserer, weil wir gerade explodieren. Und wenn wir merken, dass wir das gemacht haben, dann brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone und sollten den Mumm haben, uns auch bei unseren Kindern zu entschuldigen. Gott wird in der ganzen Welt permanent durch Grausamkeit, durch Selbstsucht der Menschen verleumdet und falsch dargestellt. Nicht nur zu Hause in den Familien, sondern überall, wo Menschen Macht haben oder sich diese Macht nehmen. Gottes Gebote werden missachtet und wir behandeln die ungerecht, die kleiner und schwächer sind als wir. Was für ein Schreckensbild sieht Gott vielleicht gerade jetzt in diesem Moment in der Welt? In so manchen Elternhäusern erfahren Kinder Schlimmes, Grausames und fügen dann auch wieder ähnliche Verletzungen ihren eigenen Kindern zu. Generation für Generation geht das dann so weiter. Eltern versuchen sich durch Gewalt und Strafen Autorität zu verschaffen. Wer kann da wirklich Veränderung reinbringen? Nur Gott. Nur Gott, der Vater mit einem liebenden Herzen, der aber von denen abgewiesen wird, die er so gern heilen will. Unser Problem ist oft, dass wir so sind wie dieser eingeschüchterte Hund, dass wir uns vor ihm davonschleichen, weil wir denken, er ist wie andere Autoritäten in unserem Leben. Aber er ist nicht so. Er ist vollkommene Liebe. Ist er das wirklich? Oder sind da manchmal so Gedanken in uns, die uns da fragend machen? Nicht nur vielleicht, weil wir irgendwie von unserer Prägung oder aus der Kindheit irgendwelche Narben haben, sondern weil wir ihn tatsächlich auch so verstehen. Und auch in der Bibel lesen. Lesen wir da nicht auch, dass Gott zornig wird? Dass er eifersüchtig ist? Ich muss zugeben, dass da so manche Bibelstelle in dem Zusammenhang mir schwer gefallen ist zu verstehen. Und das hat mich auch in den letzten Wochen ziemlich beschäftigt. Und ich wollte kein eigenes Kapitel daraus machen, ja, Gottes Zorn, ja. Deswegen habe ich jetzt hier unter väterlicher Autorität so ein kleines Unterkapitel eingeschoben, möchte ich jetzt einschieben, ja. Der Ole, der hat sich vor einiger Zeit gewünscht, dass wir die ganze Bibel durchlesen zusammen. Und ja, das machen wir jetzt gerade. Nicht jeden Tag, aber vorletzte Woche haben wir 5. Mose fertig gelesen. Und was da teilweise steht, das ging mir echt schwer über die Lippen. Ja, erst recht es meinen Kindern so vorzulesen. Ich möchte ihnen doch gerne dieses Bild des liebenden Vaters vermitteln. Man liest da aber auch von einem Gott, der eifersüchtig ist und der zornig werden kann, wenn man ihm nicht gehorcht. Ich habe so manches Mal gedacht, gut, dass ich da nicht gelebt habe. Ich hätte so große Angst gehabt, irgendwas falsch zu machen. Wir haben beim Lesen so manches irgendwie so auch als ungerecht empfunden. Ich kann da jetzt gar nicht auf Einzelheiten eingehen. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Geschichten, ja, in denen Gott den Befehl gibt, die Völker zu vernichten und keinen am Leben zu lassen. Ja, keine Männer und manchmal sogar auch keine Frauen, keine Kinder und keine Tiere. In den letzten Kapiteln von Mose, da richtet Gott seine Warnungen auch gegen sein Volk. Kapitel 28, zuerst segnet er sie fett, wenn sie ihm gehorsam sind und sich nicht anderen Göttern zuwenden. Aber dann stehen da sehr, sehr krasse Drohungen und Flüche, wenn sie nicht gehorsam sind. Ich erwähne das, weil ich vermute, dass das dem einen oder anderen auch Schwierigkeiten macht oder gemacht hat, weil es mir auch Schwierigkeiten gemacht hat, Gott so als liebenden Vater zu sehen. Der Ole, der hat dann gesagt, man kann das nicht alles verstehen. Und mir geht es da nicht viel anders. Und ich wollte diese Schwierigkeiten aber gerne irgendwie aus dem Weg räumen. Gott hat sich ja nämlich nicht geändert grundsätzlich, ne? In 2. Mose 34, Vers 14, da steht, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Nichts ist Gott mehr zuwider, als wenn Menschen sich von ihm abwenden und sich anderen Göttern zuwenden. Das hat sich auch nicht geändert. Gott hat den Anspruch an uns, dass wir ihn alleine verehren. Wir sind beim Thema Autorität. Gott ist keiner, der sich auf der Nase rumtanzen lässt. Er ist Autorität und er ist heilig. Haben wir eben auch in der ersten Stunde drüber, ist uns das nochmal so bewusst vor Augen gewesen, ja? Und ja, Gott kann auch zornig sein. Aber Gottes Zorn hat eine Zeit und sie hat einen Anlass. Gott war zornig. Und er wird auch am Ende der Zeit wieder zornig sein. Und sein Zorn wird alle treffen, die ihn abgelehnt haben. Sie werden zu den Bergen schreien, fallt auf uns, weil sie diesem Zorn entgehen wollen. Ich habe ein Buch von John MacArthur, das heißt Die Liebe Gottes. Da möchte ich einen Satz raus zitieren. Er schreibt, heute habe ich euch dieses zu sagen, jetzt ist solcher Zorn bei Gott nicht. Zitat Ende. Wir haben das in der ersten Stunde auch schon gehört heute, ja? Durch Jesus und seinen Tod sind wir diesem Zorn Gottes entgangen für alle Zeiten. Der existiert für uns nicht. Auch wenn das jetzt nicht alle meine Fragen und alles Ungerechtigkeitsempfinden beantwortet, Mose. Mir hat dieser Blick darauf sehr geholfen. Und ich möchte einfach in solchen Situationen, wenn ich sowas lese, daran festhalten und darauf vertrauen, dass Gott souverän ist. Dass er souverän ist. Souverän heißt, dass er gerecht ist. Wo war ich schließlich, als er die Grundfesten der Welt legte? Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Manchmal erlaubt uns der Vater im Himmel vielleicht so einen flüchtigen Blick auf das Gesamtbild, aber muss er nicht. Autorität, väterliche Autorität. Die Sandra erzählte mir jetzt letzte Woche, dass sie in der Schule immer wieder erlebt, war so ein konkretes Erlebnis auch, wie die Erstklässler versuchen, den Lehrern auf der Nase rumzutanzen, Anweisungen ignorieren, Unverständnis, mit Unverständnis und Trotz reagieren, wenn ihnen was nicht passt. Und wir erleben sowas ja auch in den Familien. Ja, und wir haben uns gefragt, ob wir da als Eltern nicht auch was falsch machen, wenn wir immer so die Best Friends unserer Kinder sein wollen. Ob da irgendwas zu kurz kommt. Ja, da kommt irgendwas zu kurz, wenn wir das so leben. Dann kommt auch eine gesunde Autorität abhanden. Das hat aber nichts mit Angst zu tun. Vielleicht versuchen wir auch manchmal Gott so auf diese Ebene runterzuziehen. Aber Gott hat zu allen Zeiten auch immer seine liebenden Arme ausgebreitet, auch gegenüber dem Volk Israel. Ich möchte eine Stelle zitieren aus Hosea. Hosea hörte die Stimme Gottes sagen: Als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie aber rief, entfernten sie sich von mir. Sie opferten den Balen, räucherten den Bildern. Doch war ich es, der Ephraim laufen lehrte. Ich nahm sie auf meine Arme, Dankeschön. Ich nahm sie auf meine Arme, aber sie merkten nicht, dass ich es war, der sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen das Joch hoch von ihrem Kinnbacken und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Gott war es übrigens auch, der den Auftrag gab: Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich komme zum zweiten Gebet: väterliche Treue. Jede Verheißung Gottes wird erfüllt werden, jede. Seine Liebe ist beständig, Gott ändert sich nie. Und er möchte uns eigentlich immer nur Liebe und Vergebung erfahren lassen. Misstraust du Gott? Wenn wir Gott misstrauen, dann verletzen wir ihn. Stell dir vor, ich komme von einer längeren Reise nach Hause, ich mache die Tür auf und rufe meine Familie. Wir sind auch alle da. Aber keiner interessiert sich für mich. Die ignorieren mich einfach und gehen sogar weg. Nehmen gar keine Notiz von mir. Das wird mich doch verletzen, oder? Wenn du Jesus als deinen Erretter angenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Und jetzt ruft er deinen Namen. Aber tief in deinem Herzen zweifelst du vielleicht an seiner Treue. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ohne Vater aufgewachsen. Vielleicht waren deine Eltern auch da, aber dann auch doch nicht da innerlich, weil sie irgendwie mit sich selber, mit Problemen des Lebens, mit Arbeit viel beschäftigt waren und haben dich sozusagen zum Waisen gemacht. Oder vielleicht sind da auch einfach nur Kindheitserinnerungen an irgendwelche gebrochenen Versprechen. Manche haben auch als Kind oder als Baby stundenlang geschrien und keiner kam. Sowas kann auch an Gottes Treue zweifeln lassen. Ist dein Herz Gott gegenüber offen oder bist du irgendwie misstrauisch? Schau doch mal in seine Augen. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, hat Gott zu Josua gesagt, und er sagt es auch zu uns. Oder ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Du sagst vielleicht oder denkst, aber wenn er mich doch so sehr geliebt hat, wieso habe ich es denn nicht gemerkt, dass er da war? Kann ich dir zum Teil erklären. Gott handelt in dieser Welt ja durch seine Leute. Und das ist oftmals ja nicht Gott, der bei dir versagt hat, sondern vielleicht ich. Und die anderen, die Gottes Liebe erfahren haben und eigentlich weitergeben sollten. Wie oft habe ich versäumt, Gottes Stimme und Gottes Hände zu sein? Aber er war da, in allen Enttäuschungen und Verletzungen. Auch jetzt, gerade in diesem Augenblick ist er da und streckt seine Arme nach dir aus. Liebevoll. Was könnte dich von ihm trennen? Ich glaube, nur wenige Menschen erkennen während ihres Lebens Gott in seiner ganzen Liebe. Ich will gar nicht behaupten, dass ich dazugehöre. Aber er will uns in Jesus zeigen, dass er gekommen ist, um uns Leben zu geben im Überfluss. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das dritte Gebiet, über das ich gerne sprechen möchte, ist die väterliche Großzügigkeit. Ich weiß nicht, was du für Gedanken hast an deine Eltern. Waren deine Eltern großzügig? Großzügig da drin, dir eine Freude zu machen? Das ist wichtig für uns. Ob unsere Vorstellung von Gottes Großzügigkeit durch bisherige Erfahrungen irgendwie entstellt sein könnte. Das entspricht Gottes Wesen, großzügig zu sein. Die Schöpfung zeigt einfach eine verschwenderische Vielfalt an Farben und ja, einfach eine Fülle, ja, die über Zweckmäßigkeit weit hinausgeht. Gerade jetzt in diesem Moment wächst irgendwo in den Alpen ganz oben an einem ganz versteckten Ort von der Sonne beschienen eine weiße, schöne Blume ran, die im ganzen Leben, während ihrer ganzen Blütezeit noch keiner gesehen hat. Sie ist nicht nötig, aber Gott hat sie gemacht, geschaffen in der Hoffnung, dass eines Tages ein Mensch sie sieht und sich dran freut. Ja, und so ist das. Ja, den stärksten Hinweis auf das Vaterherz Gottes finden wir in seiner Anteilnahme an so Einzelheiten in unserem Leben. Er überrascht uns mit kleinen Freuden und Geschenken, von denen nur ein Vater wissen kann, dass wir uns danach sehen. Kann ich echt bestätigen. Gott ist nicht geizig oder irgendwie besitzgierig, ja. Wir gebrauchen Menschen, um Dinge zu bekommen, aber er gebraucht Dinge, um Menschen zu segnen. Wir haben das als Familie auch öfters erfahren, ja, dass Gott sich nichts schenken lässt. Ja, wir haben aus unserem Überfluss gegeben und Gott hat uns das mehrfach erstattet. Plötzlich kam eine dicke Steuerrückzahlung. Ja, und das Wichtigste ist, er hat sich in Jesus mit seinem eigenen Leben für uns geopfert. Befehl dem Herrn deinen Weg und vertrau auf ihn, so wird er handeln. Das vierte Gebiet ist die väterliche Zuneigung. Hast du eine Vorstellung davon, wie wertvoll du für Gott bist? Ich glaube, und das klang auch so, was der Harald vorhin gesagt hat. Ich glaube, eins der größten Hindernisse für eine tiefe Beziehung mit Gott ist, mit ihm ist das Gefühl, dass wir wegen unserer Sünde abstoßend auf ihn wirken. Ja? Aber ganz ehrlich, egal wie dreckig der Ole aus dem Garten reinkommt, da ändert ja nichts an meinen Gefühlen für ihn. Ne? Der wird manchmal zurück in den Keller geschickt, regelmäßig sogar, oder muss die Dreckspuren auffegen, die er hinter sich herzieht. Aber ich verabscheue ja nicht den Jungen. Es stimmt, du hast gesündigt. Du hast Gott das Herz gebrochen. Aber seine Zuneigung gilt dir immer noch. Er geht uns mit einem vergebenden Herzen nach. Manche Kinder, besonders vielleicht Jungen, haben nie wirklich so eine körperliche Zuneigung erlebt von ihren Eltern oder von ihrem Vater. Auch nicht großes Mitleid, wenn sie sich wehgetan haben. Ja, dann hieß es, Jungs weinen nicht. Ja, Indianer kennen keinen Schmerz. Hör auf zu heulen. Jesus ist anders. Er hat Mitleid und Verständnis. Er spürt unsere Schmerzen mehr als wir selbst. Als ich am Tag von Noahs Geburt in Mainz so an ihrem Wärmebettchen stand, Sandra lag mit Kaiserschnitt auf der Frauenstation und ich wusste so ungefähr, was an OPs ihr bevorstand, da hätte ich am liebsten echt mit ihr getauscht, hätte mich da reingelegt. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass ich für einen Menschen so schnell so tiefe Gefühle entstehen können. Ja. Sie tat mir so leid. Ein paar Jahre später waren wir wieder im Krankenhaus, erinnere ich mich auch an eine Begebenheit. Sie hatte so einen Zugang und nachts war der Zugang plötzlich dicht und die Ärzte meinten, das müssten sie jetzt noch richten, ja, hätte nicht Zeit bis zum nächsten Morgen. Ich dachte, ich war eigentlich sicher, das hätte Zeit, aber sie waren der Meinung, nee, muss jetzt gemacht werden und ich muss sie festhalten, ja. Mehrere Nachtschichtärzte versuchten nacheinander krampfhaft diesem halb schlafenden Kind im grellen Licht vom ersten Zimmer einen neuen Zugang zu machen. Schrecklich. Ich war dann bei ihr die ganze Zeit, die ganze Nacht auf dem Klappbett auch daneben und sie schlief dann schnell wieder ein. Erinnerst du dich noch daran? Nee, ne? Gut so. Aber mir tat das noch lange leid und habe mich auch über diese Ärzte geärgert, ja. Du hast die Schmerzen vielleicht längst vergessen, aber Gott nicht. Er kann sich an jeden Augenblick deines Lebens erinnern. Er war nämlich da. Und manchmal verstehen wir nicht, was für ein interessierter, liebender Gott er ist. Und er ist nicht nur an unseren Problemen interessiert, sondern auch an unseren Erfolgen. Wir als Eltern erzählen ja gerne auch anderen von den Erfolgen unserer Kinder, sind stolz darauf, ja, zeigen irgendwelche Auszeichnungen oder erzählen Geschichten. Das ist aber nichts im Vergleich zu Gottes Freude über deine Erfolge. Es hat noch nie einen Mensch gegeben, so wie dich. Und es wird auch nie wieder so einen geben. Allerdings gilt auch, was du auch in den Augen von Menschen sein wirst, vielleicht sogar ein Mensch mit Autorität, Ehre und Titeln, du kannst aber nie mehr sein als ein Kind in Gottes Armen. Väterliche Zuneigung. Wir kommen zum fünften, väterliche Aufmerksamkeit. Es gibt eine Eigenschaft von Gott, können auch selbst die besten Eltern nicht nachahmen. Das ist seine Fähigkeit, einfach immer da zu sein. Als Eltern können wir ja nicht 24/7 parat sein. Wir sind begrenzte Wesen und können uns auch immer nur auf eine Sache konzentrieren. Aber Gott ist nicht nur immer da, sondern er schenkt dir auch immer seine ganze Aufmerksamkeit. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt immer für dich. Gott denkt ständig liebevolle Gedanken über dich, als ob es sonst keinen Menschen auf der Welt gäbe. Wie macht er das? Wie kann er sich mit Milliarden von Menschen gleichzeitig und so persönlich beschäftigen? Keine Ahnung, aber ich weiß, dass das für den Schöpfer des Universums kein Problem ist. Frag nicht, freu dich. Soweit es dich betrifft, sind da nur Gott und du. Vielleicht waren deine Eltern oft mit anderen Dingen beschäftigt und vielleicht fehlte ihnen auch in der einen oder anderen entscheidenden Situation, wo es für dich wichtig gewesen wäre, ihre Aufmerksamkeit, ihr Ohr, ihr Interesse an kleinen Ereignissen in deinem Leben. Aber Gott ist anders. Er ist ein Gott des Details. Warum steht denn in der Bibel, dass Gott die Haare auf deinem Kopf gezählt hat? Nicht, weil er so gut zählen kann oder weil er das für irgendwelche Statistiken braucht. Nein, sondern weil er sich für jedes Detail in deinem Leben interessiert. Er kennt alle Einzelheiten und kümmert sich drum. Ein kleiner Junge hat einen ganzen Nachmittag im Keller mit ein paar Stücken Holz und ein paar Nägeln gebastelt und irgendeine Art Schiff gebaut und er kommt stolz aus dem Keller hoch und zeigt das seiner Mutter und er wartet sehnsüchtig darauf, dass der Vater von Arbeit kommt, um ihm sein Werk zu zeigen, um ihm das zu präsentieren. Und der Vater kommt irgendwann übermüdet nach Hause, ist auch nicht ansprechbar, isst sein Essen und nach dem Essen wendet er sich der Steuererklärung zu. Der Junge kommt ganz stolz und zeigt dem Vater, was er gebaut hat, aber der schaut kaum von seinem PC hoch. Papa hatte nie Zeit. Zeigte selten Anerkennung, schaute nie hin. Aber Gott tut es. Gott, der Vater, der sah zu. Der sieht immer zu. Und freut sich über das, was du dir ausgedacht hast. Er ist ein wirklicher Vater. Wenn deine Eltern versagen, nimm ihnen ihr Versagen nicht übel. Sie sind auch nur Kinder, die aufwuchsen und selber wieder Kinder bekommen haben. Freu dich vielmehr über die wunderbare Liebe deines Vaters Gott. Der letzte Punkt, das letzte Gebiet, geht es um väterliche Annahme. Angenommen sein. Wir leben ja in einer leistungsorientierten Gesellschaft und dazu zu gehören, angenommen zu werden, das hängt ja meistens von Bedingungen ab. Wenn du zur Fußballmannschaft gehörst, wenn du ein gutes Zeugnis nach Hause bringst, wenn du bei Insta bist, wenn du gut aussiehst, diese Welt ist ein Reich der Ablehnung eigentlich. Aber das Reich Gottes ist ein Reich von bedingungsloser Liebe. Gottes Verheißungen sind zwar mit Bedingungen verbunden, wir müssen ihm gehorsam sein, um Segnungen zu empfangen, aber seine Liebe, die ist bedingungslos. Komm, wie du bist. Sei nur ehrlich vor ihm in Bezug auf deine Sünden. Er vergibt dir gern. Der Philipp hat in seiner Predigt schon kurz über Waisenkinder gesprochen. Das ist jetzt vielleicht klischeehaft, aber es soll einfach so tendenziell verdeutlichen. Deswegen benutze ich auch dieses Bild. Ja, die Denkweise von einem Waisenkind, die ist sehr anders als die von einem Königskind. So ein Waisenkind wendet so Ellenbogentechnik an, versucht sich selber zu helfen, hat Angst, zu wenig zu bekommen, tut sich schwer, sich jemanden zu unterstellen, weil da Angst da ist, die Person könnte es vielleicht nicht wirklich gut mit ihm meinen. Im Waisenkind fehlt irgendwie so ein Grundvertrauen, versucht sich durch Leistung, durch eigene Leistung, Liebe und Anerkennung zu erarbeiten. Und so ist es auch mit Menschen. Viele Menschen fühlen sich unfähig, Gottes Liebe, Gottes Anerkennung anzunehmen. Sie sind gefangen in so einer sklavenartigen Beziehung zu einem unbarmherzigen Gott, den sie sich einbilden. Echte Liebesbeziehung beinhaltet aber das gegenseitige Geben und Empfangen von Liebe. Und es ist wichtig, dass wir uns vielmehr dieses Denken von einem Königskind aneignen. An alle Männer, die verheiratet sind. Irgendwann habt ihr mal eurer Liebsten eure Liebe gestanden, habt ihr einen Antrag gemacht und du hast sie gefragt, ob sie deine Frau werden will. Stell dir vor, sie hat dann geantwortet: Stell dir vor, sie hat... Hört ihr mich? Nicht. Er ist doch leer jetzt, wa? Stell dir vor, sie hat geantwortet: Ich wasche deine Wäsche, ich koche dir was Leckeres und ich mache das Haus schön. Ich meine, da muss man sich jetzt nicht so gegen wehren, ne? Aber das ist ja nicht das, was du hören willst, oder? Du willst doch wissen, ob sie die gleichen Gefühle für dich auch hat. Wie antwortest du Gott, wenn er dir einfach sagt, dass er dich lieb hat? Kannst du das einfach so annehmen? Ohne
in krampfhafte Aktivität zu verfallen, seine Anerkennung auch zu verdienen. Corrie ten Boom, die begegnet uns ja immer wieder, ne? Die hat mal gesagt, nicht kämpfen, ruhen. Eine tiefe und einfache Wahrheit. Unser Leben ist vielleicht viel von Leistung und Konkurrenz bestimmt. Aber wenn wir einfach in Gottes Liebe ruhen, dann freut er sich über uns. Er freut sich über dich. Ja, es gibt bestimmt viele Tage, an denen Gott dich von irgendeiner Sünde überführt. An denen er dir irgendwelche Bereiche in deinem Leben zeigt, wo du was ändern musst. Die du ihm unterstellen musst. Aber er kennt auch unsere Grenzen und er gibt uns Gnade und Kraft dazu, das zu tun, was er von uns möchte. Oftmals sagt er aber einfach, ich hab dich lieb. Er ist sanftmütig und mitfühlend. Wenn du feststellst, dass deine eigene Beziehung vielleicht durch irgendein Versagen deiner Eltern oder anderer gestört ist, dann bring diese Dinge vor ihn. Weil du musst in deinem Herzen Vergebung finden. Gegenüber jedem, der dich verletzt hat. Wenn das nicht passiert, dann wird Verbitterung dich aufzehren. Und das wird auch Einfluss auf deine Beziehung mit Gott behalten. Denk dran, dass du nicht der einzige Mensch bist, der ihm so geht. Es gibt keine vollkommenen Menschen, auch keine Eltern, die keine Fehler gemacht hätten. Jeder hat irgendwelche Verletzungen davon getragen. Der Schlüssel zur Befreiung ist die Vergebung. Wir haben da in den letzten Wochen einiges drüber gehört. Entscheidend ist, dass du vorwärts gehst und Gott kennenlernst, wie er wirklich ist, nicht wie du ihn dir vielleicht vorstellst. Ist diese liebevolle Annahme, ist sie bei dir angekommen? Vor ein paar Wochen, sonntags morgens, ich saß zu Hause am Sofa und war irgendwas am Lesen noch, da kommt der Ole aufs Sofa gesprungen und so ganz dicht zu mir, legt seinen Kopf so an meine Brust und drückt mich. Und ich drück ihn, wir drücken uns und ich habe diesen Moment so genossen. Ich glaube, er auch. Der dauerte gar nicht lange, aber das war so ein glückseliger Moment. Da springt was über. Also jetzt habe ich euch vielleicht den Eindruck gemacht, ich wäre so ein perfekter Vater, dass ich mich für einen perfekten Vater halte. Nein, ganz ehrlich tue ich nicht. Ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe und ich weiß auch, dass viele Fehler mir wahrscheinlich gar nicht bewusst sind. Aber trotzdem bin ich einfach dankbar, dass ich sowas erleben darf und ich wünsche mir einfach so eine Beziehung auch zu meinem Vater, zu meinem Papa im Himmel. Gott liebt dich und er sehnt sich danach, Zeit mit dir zu verbringen. Er möchte, dass du diese Liebe erfährst und dass du erkennst, dass du für ihn was ganz Besonderes und Einzigartiges bist. Er hält Ausschau und er erwartet, dass du ihn auch suchst. Wenn ich ihn suche, dann merke ich regelmäßig, dass er gar nicht so weit weg ist. Und bei dieser Suche wird uns der Heilige Geist helfen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, sagt Paulus in Römer 5. Von einer Leistungsbeziehung in eine Liebesbeziehung. Römerbrief. Gefällt mir irgendwie immer besser. Wenn wir das verinnerlicht haben, das ist so ein wesentlicher Teil unseres Fundamentes, dann kommen wir zum nächsten Schritt, dass wir uns mit unserer Identität als Königskinder beschäftigen. Und das wird der Inhalt von der nächsten Predigt sein. Vielen Dank. Hier sind noch zwei Empfehlungen für den Bibelleseplan und wenn ihr mögt, guckt mal rein, Bibelleseplan und eine Webseite, die ich gefunden habe. hat jetzt weniger mit dieser Predigt zu tun, ist nichts jetzt hier in die Predigt gekommen, aber eine tolle Seite, vaterherz.org. Thank you.